Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hat Gott Vorlieben? Ich habe als Predigttext für den heutigen Teil der Predigtreihe ausgesucht Matthäus 9 ab Vers 35. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, er lehrte in den Synagogen und verkündete die gute Nachricht, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet und sein Werk vollendet. Er heilte alle Krankheiten und Leiden. Gibt es Menschen, bei denen Gottes Herz schneller klopft? Eine Bestandsaufnahme. Johannes der Täufer fragt Jesus oder lässt Jesus fragen, bist du der Messias? Und er bekommt als Antwort, Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote stehen auf, den Armen wird gute Nachricht verkündet. In dieser Reihenfolge. Paulus sagt, 1. Korinther 1, Gott hat sich in der Welt die Einfältigen und Machtlosen ausgesucht, um die Klugen und Mächtigen zu demütigen. Er hat sich die Geringen und Verachteten ausgesucht, die nichts gelten. Lukas 15, haben wir eben gehört, hat Katharina gelesen. Eines Tages waren wieder einmal alle Zolleinnehmer und all die anderen, die einen ebenso schlechten Ruf hatten, versammelt bei Jesus und wollten ihn hören. Die Pharisäer und Gesetzeslehrer murrten und sagten, er lässt das Gesindel zu sich. Er isst sogar mit ihnen. Das Gesindel. Ich habe mir gestern mal die Evangelien vorgenommen und habe rausgeschrieben, untereinander geschrieben, wer das Gegenüber von Jesus eigentlich war. Aussätzige, Besessene, Gelähmte, Zöllner, Blinde, Lahme, ein Mann mit einer abgestorbenen Hand, zwei zum Tode verurteilte Verbrecher. Dann kommt eine erstaunlich große Gruppe für die damalige Zeit von Frauen, die damals an sich schon zum untersten Rand der Gesellschaft gehörten. Witwen. Dann waren da aber auch noch viel schlimmer heidnische Frauen. Noch schlimmer, eine Frau, die 5 Männer gehabt hat. Ist ja heute kein Skandal, haben wir ja sogar unter unseren Regierenden welche. Aber damals war das ganz, ganz abstößig. Und noch schlimmer, Prostituierte. Klar, wir kennen auch den Hauptmann von Kapernaum, wir kennen den reichen jungen Mann, von dem es sogar heißt, dass Jesus ihn ansah und ihn liebte. Wir kennen die erbitterten Streitgespräche, die Jesus mit der geistlichen Bildungsschicht führt, den Pharisäern, den Schriftgelehrten. Es gibt Nikodemus, auch ein Pharisäer. Es gibt Josef von Arimathea, ein reicher Ratsherr. Und es gibt Jairus, das war ein Schulleiter. Aber es fällt, wenn man einen Strich drunter zieht, es fällt auf, dass die große Mehrheit von Menschen, denen Jesus sich zuwendet, Menschen sind, die am Rande der Gesellschaft ihren Platz haben. Kann man nicht dran vorbeigucken. Es fällt auf, dass alle, mit denen Jesus sich beschäftigt, an irgendeiner Stelle in ihrem Leben so richtig kaputt sind. Hat Gott Vorlieben? Wenn er welche hat, dann diese. Es gibt im Internet ein Video, das heißt Monkey Business Illusion. Das ist schon älter, kommt aus Ende der 90er Jahre. Einige Leute, könnt ihr alle mal runterladen, da spielen einige junge Leute mit einem Ball, manche haben ein weißes T-Shirt an, manche ein schwarzes und man wird aufgefordert zu zählen, wie oft die Jungs im schwarzen T-Shirt Ballkontakt haben. Da sitzt man da und zählt und zählt und zählt. Und am Ende konnten die meisten Probanden sagen, wie oft die Weißen den Ballkontakt hatten, aber sie haben nicht gesehen, dass mitten während des Spielens ein großer schwarzer Gorilla durch das Spielfeld gelaufen ist. 9 Sekunden lang. Dieses Phänomen nennt die Psychologie selektive Wahrnehmung. Selektive Wahrnehmung. Man nimmt Dinge nur dann wahr, wenn man seine Aufmerksamkeit ganz bewusst darauf richtet. Das Hirn sondiert aus. Das ist eine Notmaßnahme und ist gut, dass wir das haben. Wir nehmen manche Dinge wahr, andere Dinge blenden wir aus. Wir könnten sonst gar nicht überleben bei der Flut von Informationen, die wir bekommen. Das ist manchmal ganz schlecht, dass man so selektiv wahrnimmt, aber manchmal ist es total gut, wenn Sie zum Beispiel dringend tanken müssen und fahren durch die Stadt. Sie sehen nur Tankstellen. Nichts anderes, was Sie sonst interessiert, Sie sehen nur Tankstellen. Und das ist ja in diesem Falle ausgesprochen nützlich. Das andere blendet man aus. Wenn man die Bibel liest, hat man den Eindruck, dass Gott eine extrem selektive Wahrnehmung hat. Er hat quasi eine Brille auf, durch die er die Menschen scannt, mit einem Blick. Er konzentriert seine Wahrnehmung auf Menschen mit Defiziten, auf Benachteiligte, auf Kaputte, auf schwierige und problematische Charaktere. Ich habe mal zugeguckt, wenn ein Landwirt Kartoffeln sortiert, das ist ja eine strenge Selektierung, sage ich mal. Da wird ja alles aussortiert, was nicht schön ist, was nicht rund ist, was zu klein ist, was zu groß ist, was Falten hat. Und all das, was überbleibt, der ganze Überschuss, das ist das, wo Jesus hinguckt. Der Landwirt guckt auf das, was schön und rund ist. Und Jesus sagt, interessiert mich nicht, ich gucke auf das, was der Ausschuss ist. Da gucke ich hin. Ist eine irre Vorstellung. Da guckt Jesus hin. Wir sehen die 12 Jünger. Das ist sozusagen ein Querschnitt durch die Art von Menschen, für die Gottes Herz besonders schlägt. Ein Vorzeigeobjekt für Gottes Vorlieben, diese 12 Jungs. Wir haben übrigens auch alle eine Brille auf, aber sie ist völlig anders als die Brille, die Jesus aufhat. Die meisten von euch, vor allem die, die mich nur so ein bisschen oberflächlich kennen, sehen mich so. Naja, machen wir mal so. Ich will damit sagen, ihr seht mich heil. Ihr seht mich glatt, ansehnlich und denkt, ja, netter Mensch. Aber so bin ich gar nicht. So bin ich überhaupt nicht. Und die Menschen, die mich näher kennen oder die mich enger kennen, ich lasse es doch mal, die sehen mich so. So sehen mich manche Menschen nicht rund und heil, sondern löchrig, wie ein Schweizer Käse. Ich habe viele Macken, ich habe viele Defizite, Einschüsse. Menschen erschrecken, die vorher ein anderes Bild von mir hatten und plötzlich wahrnehmen, dass ich Löcher habe. Wenn sie merken, oh, die kann ja auch ganz schön giftig sein, hätte ich gar nicht gedacht. Oh, sie redet schlecht über andere Leute. Als Pfarrerin. Die ist auch neidisch. Die ist manchmal richtig ungeduldig. Und. Sie ist eitel. Kleine Löcher machen Menschen sympathisch, aber große Löcher machen Probleme. Dass Ehen oft im 7. Jahr scheitern, liegt daran, dass man sich dann bis zu den Löchern im Käse vorgefressen hat, die man vorher nicht gesehen hat. Der andere ist nicht so, wie ich gedacht habe. Er ist fehlerhaft, er ist egoistisch, er ist ekelhaft. Das sind die Löcher. Jesus sieht mich so. Er sieht mich so, wie ich bin. Er kennt sämtliche Löcher und Gräben und Untiefen in mir. Er sieht mich an und dieses Sehen macht etwas mit mir, weil alles, was Jesus macht, etwas mit mir tut. Er liebt mich heil. Er liebt mich heil. Dieser Blick von Jesus ist unser Jahresthema in diesem Jahr, wenn wir über Liebe weitergeben sprechen. Dieser Blick von Jesus, der das Kaputte und das Löcherige aushält und heil liebt. Ich lese weiter. Als Jesus die vielen Menschen sah, ergriff ihn das Mitleid, denn sie waren so hilflos und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wenn Jesus durch seine Brille sieht, selektive Wahrnehmung, dann sieht er nur Menschen, die ihn jammern. Wissen Sie, was passiert, wenn wir Menschen sehen? Wir haben sie innerhalb von Sekunden kategorisiert. Interessant, langweilig, sympathisch, unsympathisch. In dieser Zeit, in Sekunden, treffen wir eine Vorauswahl. Ist der okay oder nicht? Mögen wir ihn oder finden wir ihn blöd? So sehen wir Menschen an. Wir sehen eine Clique von Jungs im Bus rumkrölen mit Zigaretten, einer Dose Bier und wir denken, das sind bestimmt Schläger. Wir sehen Mädels auf dem Schulhof herumstelzen und wissen, das sind Tussen. Unser Nachbar grüßt nicht und wir wissen, das ist ein Ekelpaket. Wir sehen Egoisten, wir sehen Tratstanten, wir sehen Coole, wir sehen Nette, Schwierige, Nervige, Angeber, Kotzbrocken. Wir sehen und haben unser Urteil fertig. Unsere Augen sind die strengsten Richter, die es gibt. Sie bewerten in Bruchteilen von Sekunden das Gegenüber und behandeln es danach. Ich war in der Unterkunft in Jüchen und da kam einer durch, tolle dunkelbraune Haut, ganz dunkler Typ, krause schwarze Haare, blitzweißes Hemd an, kam gerade aus dem Waschraum und ganz großer, starker Mensch. Und ich guckte ihn an und dachte, der ist vom IS. Ihr lacht. Habt ihr das nicht auch schon mal gedacht? Ha. Habe ich gedacht. Ich weiß nicht mehr, ich habe da so eine Gedächtnislücke, warum ich mit dem ins Gespräch gekommen bin. Auf jeden Fall stand ich dem gegenüber und naja, ich habe ja immer meinen Standardsatz, I'm Christian and from the church and you und so. Da sagt er, you are my sister. Du bist meine Schwester. Kann man mal sehen, wie ich den gesehen habe, wie falsch ich den gesehen habe. Wenn ich mit dem nicht gesprochen hätte, wäre dieses Urteil immer in meinem Kopf drin gewesen. War mir ein ganz gutes Beispiel. Wenn Jesus die Menschen sieht, dann macht er das nicht wie ich, Schublade auf, Mensch rein, Schublade zu. Wenn Jesus Menschen sieht, die Jungs im Bus, die Tussen auf dem Schulhof, den Ekelnachbarn und selbst den IS-Mann, wenn er denn irgendwo in der Unterkunft wäre, die Mobber, die Tratstatten, die Angeber, wenn Jesus die sieht, dann jammert ihn. Das ist seine erste Reaktion, ihn jammert, ihm bricht das Herz. Im griechischen Urtext steht ein Wort an dieser Stelle, was Gedärme, Eingeweide bezeichnet. Wir würden das übersetzen, ihm dreht sich das Herz im Leibe um, wenn er Menschen sieht. Das passiert, wenn er jemanden anguckt. Er sieht dahinter, genauso wie ein Bauunternehmer, der ein Haus kaufen will, mit einem Blick durch die tolle Fassade hindurchguckt und genau sieht, was ist hier okay und was ist nicht okay. Wo muss man was ändern, wo ist was baufällig und so weiter. Das sieht er sofort, was morsch und kaputt ist. Der lässt sich nicht blenden vom Äußeren. Der hält sich gar nicht erst auf bei den Äußerlichkeiten. Der guckt geradewegs hindurch, mitten in den Mensch rein. So guckt Jesus Menschen an und herauskommt, es jammert ihn. Bei dem, was der innen drin sieht, es jammert ihn. Bei jedem von euch, es jammert ihn. Es gibt mehrere Stellen im Neuen Testament, wo das beschrieben wird. Und die schönste Geschichte erzählt Jesus selbst, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Da steht der Vater in der Tür, sieht den heruntergekommenen Sohn vor sich stehen und da heißt es jammerte ihn. Das Herz dreht sich ihm um, als er diesen Zerlumpten wieder ankommen sieht. So sieht Jesus die Welt, so sieht er die Menschen, so sieht er dich und so sieht er mich. Der große Kummer Gottes, das sind wir Menschen. Er sieht uns und unser Elend. Er sieht, woran wir leiden. Er sieht, wo wir weinen. Er sieht unsere Fragen, unsere Hilflosigkeit, unsere Wut, unseren Neid, unsere Angst. Er sieht uns, wie uns sonst kein anderer Mensch sieht. Er sieht mich und es jammert ihn. Es dreht ihm das Herz im Leibe um. Dieser Jammer Gottes ist die Mitte der Bibel und die Mitte unseres Glaubens. Der Jammer Gottes um mich und um dich ist die Ursache dafür, dass er seinen Sohn ans Kreuz gehängt hat, um mich heil und froh zu machen. Der Jammer Gottes ist die Ursache dafür, dass er sich an mich heranmacht und mich so lange verfolgt, bis ich ihm mein Leben gebe, damit er es in die Hand nehmen kann. Das ist der Gedanke, der mich 1971 mit 16 Jahren umgeworfen hat. Der Gedanke war es, durch den ich Christ geworden bin. Und es ist heute noch der Gedanke, dass es Gott jammert, wenn er mich ansieht, wo ich heute noch darüber in Tränen ausbreche. Gott jammert es, wenn er mich ansieht. Er sagt nicht, so eine blöde Type, hat die immer noch nicht gelernt, immer dasselbe mit der. Es jammert ihn, wenn er mich sieht. Ein paar Verse vorher, wir haben es eben gehört, sagt er, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken, die brauchen ihn. Der Blick von Jesus sucht das Unheile, das Zerbrochene, das kaputte Herz, die Wunde, die nicht heilen will. Das sieht Jesus durch seine Brille, wenn er euch anguckt. Man könnte die sogenannten Seligpreisungen, Matthäus 4, zusammenfassen. Herzlichen Glückwunsch, alle die, die kaputt sind. Herzlichen Glückwunsch, ich will euch ganz machen. Herzlichen Glückwunsch, alle die heilungsbedürftig sind, weil das die sind, die Jesus anguckt, um sie zu heilen. Jesus geht auf die Suche nach löchrigen Menschen und er will sie heil lieben. Was hat das zu tun mit Liebe weitergeben? Alles. Liebe weitergeben heißt, Menschen durch Gottes Brille sehen. Ich lese weiter. Und Jesus rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. So wie Gott uns ansieht, so sehen wir einander an. Wir machen jetzt 30 Sekunden Pause und in dieser Zeit seht ihr euch mal um. Seht euren Nachbarn an, euren Vordermann, hier vorne euren Hintermann. Seht euch mich an. Lasst eure Augen mal schweifen. Lauter Schweizer Käse. Lauter Menschen mit Löchern. Und wenn ihr nach Hause kommt, schaut ihr euren Ehepartner, eure Eltern, eure Freunde, eure Lehrer in der Schule. Das hilft bei manchen Schwierigkeiten. Seht durch die Fassade hindurch, durch die Schminke, durch die Markenklamotten hindurch. Bleibt nicht stehen bei diesen imponierenden Äußerlichkeiten. Und dann setzt ihr die Brille von Jesus auf. Und dann guckt ihr diesen Menschen durch die Brille von Jesus an und ihr fragt, wo leidet dieser Mensch unter seinen Löchern? Vielleicht leidet er gar nicht drunter, ihr leidet drunter, aber die sind da, die Löcher. Wo weint dieser Mensch ganz innen? Geht so mal durch die Stadt, geht mal einkaufen, guckt mal den an, der sich an der Kasse vor euch mogelt, guckt ihn mal als Schweizer Käse an. Geht so in die Unterkunft. Der Großkotz, der Aufschneider, der Flüchtling, der Dieb, der Schläger, der Vordrängler, der mürrische Verkäufer, der Penner am Straßenrand, guckt sie durch Gottes Brille an. Ihr Lieben, bei dem Thema Liebe weitergeben geht es doch nicht um Weltjugendtagsgefühle oder Kirchentagsschwappgefühle. Bei Liebe weitergeben geht es um das Hinsehen durch die Brille von Jesus, die Wunden und die Schmerzen anzusehen, die andere hinter ihrer Maske tragen, auch die offensichtlich ganz heilen, zu denen, die sich anstößig verhalten, die wir nicht akzeptieren können, die uns so furchtbar nerven oder die uns so furchtbar wehtun. Liebe weitergeben heißt nicht nur reden davon, sondern Menschen in Jesu Namen ansehen und sie mit Jesu Hilfe ein Stück Heil lieben. Wir haben letzten Freitag im Hauskreisleiterkreis über diesen Text gesprochen und wir haben gestaunt über den Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt. Da ist kein Wort vom Predigen die Rede. Habt ihr das gehört? Kein Wort. Da ist vom Tun die Rede. Sie bekommen Vollmacht. Keine Vollmacht für flammende Reden, sondern für ganz praktische Taten. Geister austreiben und alle Krankheiten und Leiden heilen. Dafür bekommen sie Vollmacht. Ich glaube nicht, dass man das Reden und das Tun gegeneinander ausspielen darf. Vers 7, wenn wir ein Stück weiterlesen, ist wieder vom Verkündigen die Rede. Aber hier nicht. Alles hat seinen Ort und so hat unser Leitbild auch zwei Orte. Einen fürs Reden, für Weitersagen und einen Ort fürs Liebe weitergeben. Das sind zwei Seiten, die gehören zusammen. Es gab Zeiten, da haben Christen keine Taten getan, die haben nur geredet. Und es gab Zeiten, die sind noch gar nicht lange her, da haben sie nur Taten getan und haben gar nicht mehr gepredigt. Beides ist nicht richtig. Beides gehört zusammen. Und wenn eins fehlt, liegen wir schief. Keiner hat vollmächtiger gepredigt als Jesus. Er hätte das, was das angeht, keine Taten mehr gebraucht. Aber er tut sie. Er verändert Menschenleben. Er hält nicht nur mitreißende Predigten, sondern er verändert Leben tatsächlich. Tatsächlich. Er redet nicht nur vom Heilwerden, er tut's. Wir wollen in diesem Jahr unser Tun in den Blick nehmen. Wir wollen die Brille von Jesus aufsetzen und diesen wahnsinnig umfassenden Auftrag wahrnehmen, Menschen heil zu lieben. Wir kriegen die Vollmacht dazu. Und wenn ihr nicht wisst, was Vollmacht heißt ganz einfach, das klappt. Das wirkt. Wir können das. Können wir das? Nein, ihr könnt das nicht, aber Jesus kann das, durch euch. Ich bin schon oft heil geliebt worden, von Bodo, von meinen Kindern, von meiner Kleingruppe, von euch. Wir gehen schlicht und einfach in die Unterkunft und schieben unsere Schicht. Wir machen einen Besuch im Krankenhaus, wir unterrichten unsere Schüler, wir hören unseren Lehrern zu, wir sprechen mit unseren Nachbarn und wir sind da, wo wir sind, als bevollmächtigte Jesusleute und fangen an, Menschen heil zu lieben. Und weil wir Vollmacht haben, klappt das. Zum Schluss. Von Franz von Assisi erzählt man folgende Geschichte. Er schlug eines Tages einem jungen Mönch vor, wir wollen in die Stadt gehen und dort den Leuten predigen. So machten sie sich auf den Weg nach Assisi. Sie gingen durch die Straßen, über den Marktplatz und unterhielten sich über ihre geistlichen Erfahrungen und Erkenntnisse. Erst als sie wieder auf halbem Weg zu Hause waren, rief der junge Mönch erschrocken aus, aber Vater, wir haben vergessen, den Leuten zu predigen. Franz von Assisi legte lächelnd die Hand auf die Schulter des jungen Mannes. Mein Sohn, sagte er, wir haben die ganze Zeit nichts anderes getan. Wir wurden beobachtet, Teile unseres Gesprächs wurden mitgehört, unsere Gesichter und unser Verhalten wurde gesehen. So haben wir gepredigt. Dann fügte er hinzu, merke dir, mein Sohn, es hat keinen Sinn zu predigen, wenn wir nicht beim Gehen predigen. Amen. Lieber Vater im Himmel, im Gehen predigen, im Leben predigen, durchs Leben predigen, das ist das, was wir dieses Jahr unter die Lupe nehmen wollen. Herr, das wird nur dann nicht gesetzlich und zwanghaft und Druck, wenn wir uns zuerst vergegenwärtigen, wie du uns anguckst, wie du uns heil liebst mit deinen Augen, wie wir vor deinen Augen aufatmen können. Herr, deine Brille brauchen wir, wenn wir durch dieses Jahr kommen wollen, wenn wir etwas lernen wollen. Wir brauchen den Blick auf die Menschen, vor allem die, die uns nicht liegen, die wir schlimm finden. Deinen Blick der Liebe, der aushält, was er sieht und der anfängt, das Gegenüber gesund zu lieben. Ich weiß, dass du uns helfen wirst, dass du der beste Trainer der Welt bist. Ich weiß, dass du wahrscheinlich bei vielen von uns gleich damit anfangen wirst und uns irgendjemand in den Weg stellst, der es besonders nötig hat. Dann bitte ich dich um den Mut, heute damit anzufangen, damit diese Welt an den Stellen, wo wir sind, ein Stück heiler wird. Und der Friede Gottes, der größer ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.